Wie kennst du es aus deiner Kindheit? Wie hat man es bei euch daheim gemacht?
Da gab es einen Holzkasten, der hat so eine Schiebeklappe gehabt. Und ansonsten war das Brot im Normalfall in der Bäckertüte ohne irgendwas einfach.
Und einfrieren hast du jetzt vorher auch noch gesagt, das finde ich auch ganz spannend. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen? Ich empfehle tatsächlich immer, weil das meine sind, ich friere zwar Brot jetzt nicht so oft Ei, aber meine Erfahrung ist, dass wenn man es, je nachdem, was man für einen Gefrierschrank hat, aber wenn man da so einen hat, der jetzt nicht so ultra leistungsfähig ist, vielleicht nur so ein Gefrierfach im Kühlschrank oder so, dann empfehle ich tatsächlich immer ohne Tüte Ei zu gefrieren, damit es einfach schnell durchgefriert. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich, Tobi, dass wir heute wieder remote das Vergnügen miteinander haben. Grüß dich.
Hallo Ingmar.
Tobi, Einstiegsfrage, alt bewährt schon langsam. Was für Brot hast du heute schon gegessen?
Die letzten Reste des eingefrorenen, genetzten Brotes in Erwartung, dass...
Von unserem Backtag oder warst du der Nächste?
Nee, das war zwischendrin, habe ich nochmal nachproduzieren müssen sozusagen. Aber es ist schon quasi der Spoiler, am Samstag haben wir wieder Backtag, von daher immer Platz im Gefrierschrank schaffen.
Platz machen, damit wieder eine neue Sache eingefroren werden kann.
Ganz genau so. Und du?
Ich habe heute tatsächlich noch gar kein... Doch, ich habe heute schon eigenes Brot gegessen. Ich habe heute schon Finchgau probiert von der Protik aus Stuttgart. Tatsächlich, weil meine Mitarbeiterin zufällig gestern in Stuttgart war und was mitgebracht hat. Finchgau und Rosinebrötchen oder sowas, weiß ich genau, wie es dort heißt. Rosinebuchtel oder sowas. War beides sehr, sehr lecker. Finchgauer war sehr mild und sehr ausgewogen, was die Gewürze angeht. Also Chapeau. Und dann habe ich noch, muss ich gestehen, vor Mittagessen, weil ich so Hunger hatte, noch eine Scheibe mit Butter von meinem relativ neuen Weizen-Sesamkruste.
Ja, gut.
Gestern. Also, ich habe es mir durchaus schon gegönnt heute.
Sehr gut.
Ja, wie ist die Lage? Backtag 1 nach meinem Besuch. Wie sind die Planungen? Seid ihr voll oder habt ihr jetzt im Urlaub dann echt auch das Thema, dass ihr weniger Backdurchgänge habt?
Ich habe letztes Mal schon angefragt und habe überlegt, ja, vielleicht im August muss man keinen Backtag machen, ist so warm, sind die Leute im Urlaub. Wir sind auf den letzten Platz wieder voll. Ich hab's nicht erwartet. Sei ganz ehrlich, ich habe es nicht erwartet. Wieder neue Leute, wieder neue Rezepte. Bin total gespannt. Ist jemand dabei, der einen Salzkuchen backen will? Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das kenne ich bisher auch nur so von umliegenden Dorffesten. Selber habe ich sowas auch noch nicht gemacht. Also da freue ich mich jetzt richtig drauf. Das wird ziemlich cool. Und klar, vom letzten Backtag haben wir jetzt so nach und nach alles, was noch so eingefroren und an Sachen übrig war, jetzt aufgebraucht und jetzt wird es wieder Zeit für den nächsten.
Stimmt, ich erinnere mich, als ich bei euch war, habt ihr darüber diskutiert, ob ihr einen Backtag macht im August und da haben doch einige gesagt, genau. Jetzt fällt mir das wieder ein, dass ihr da sind und dass ihr auf jeden Fall backen wollt.
Genau, und ich dachte, ja, vielleicht so einmal Feuer machen und das passt. Nee, sind 40 Laib Brot angemeldet und 6 oder 8 Hefezopf, Salzkuchen, Nusszopf, Dinger.
Und du bist ja dann auch schon im Urlaub.
Das ist mein erstes Urlaubswochenende, das ist richtig, wobei ich nutze es natürlich für mich auch, ich Back für uns auch, wobei meine Planung jetzt nur bis Mittwoch nächste Woche, was Brot angeht, läuft, weil dann erhoffe ich mir ja ganz andere Ware.
Ja, schauen wir mal, die nächste Woche sehen wir uns mal wieder live, genau, du kommst zu mir in die Backstube.
Genau.
Und da wird man dann auch direkt auch eine Folge aufnehmen. Ja, man sitzt, der scheint, dass du im Urlaubsmodus bist, dein Bart wird länger und länger, der ist schon im Urlaub. Und Salzkuchen ist auch ein cooles Stichwort. Ich liebe Salzkuchen. Also gibt es ja auch so ein bisschen regional verschiedene Varianten. Und jetzt steht unser Urlaub dann bevor. Und dann danach geht es direkt los mit Salzkuchen, Zwiebelkuchen, süße Blots. Und ich glaube, euer Gegend, die ist da schon prädestiniert dafür, oder?
Also es gibt hier viele, die haben unterschiedliche Namen. Die heißen auch Scherkuchen oder so. Aber vom Grundsatz her sind sie alle irgendwo ein bisschen ähnlich. Jedes Dorf hat da so seine Eigenheiten. Aber klar, das ist jetzt Sommer und jetzt geht es mit großen Schritten auf den Herbst zu. Da gibt es bei uns auch dann ganz klassisch Zwiebelkuchen, Most und solche Sachen.
Ja, genau. Ich glaube, beim Backtag letztes Mal hat er darüber gesprochen, dass manchmal auch jemand schon Zwiebelkuchen gemacht hat bei euch, gell?
Ja, also das ist, ich darf es ja gar nicht laut sagen, aber ich finde es jedes Mal schlimm, wenn dann 7 Hefezöpfe im Backofen sind und ein Zwiebelkuchen und das ganze Ding riecht nach Zwiebelkuchen.
Ich hoffe nur, der Zopf schmeckt nicht nach Zwiebelkuchen.
Nee, das tut er tatsächlich nicht. Das ist alles kein Problem. Aber am Geruch, da merkt man es tatsächlich.
Das glaube ich dir. Wenn bei uns Zwiebelkuchenzeit ist, wir kriegen die ja auch immer ganz vom Biogemüsehändler oder Produzent im besten Fall. Und dann werden die bei uns geschält, geschnitten und in Eimer halt portioniert im Kühlhaus verwahrt. Und da ist es dann auch so, okay, das ganze Kühlhaus riecht nach Zwiebeln. Die Eimer, auch nachdem sie gespült sind, du riechst einfach. Ja, das genau. Sind dann, also da ist dann immer großes Eimer aussortieren, weil wir immer genügend Nachschub kriegen. Die Zwiebel einmal, die werden einfach entsorgt, weil das ist, da kannst du nichts anderes mehr reinmachen. Das kriegst du nicht mehr weg. Also nee, geht gar nicht. Im anderen Betrieb, wo ich war, der hatte so Kuchengitter, weißt du, zum Stürzen. Und immer in der Zwiebelkuchenzeit hat er an die Gitter, die für Zwiebelkuchen verwendet werden dürfen, so Kabelbinder hinmacht, damit man die erkennt, damit man die ja nicht für irgendeinen Käsekuchen oder irgendwas hernimmt.
Das wäre mies.
Aber geschmacklich ist halt Zwiebelkuchen echt Wucht. Also ich liebe die Zwiebelkuchenzeit. Und das ist dann immer cool, weil 3 Wochen Urlaub und danach geht es dann wieder los. Und das ist interessant, weil nach 3 Wochen nimmst du die Gerüche und alles auch wieder total anders wahr. Jetzt ist kurz vorm Urlaub, alles sind so ein bisschen urlaubsmüde, urlaubsreif. Man schleppt sich noch so auf die letzte Meter ins Ziel, mehr oder weniger. Und also ich freue mich jetzt echt auch auf den Urlaub, mal ein paar Tage ausspannen. Aber wenn es dann wieder losgeht, dann nimmst du alles, wie gesagt, nochmal ganz neu wahr. Du riechst jeden Teig wieder ganz anders und dann gibt es direkt immer Zwiebelkuchen.
Cool.
Also mir geht es da regelmäßig so, da laufe ich so durch Begrenzung, dann am liebsten überall Neibeißer. Also. Da freue ich mich drauf, ja. Ja, und dann genau unser Ausblick direkt schon hier an dieser Stelle auf die nächste Folge, wo du dann hier bist. Muss ich mal gucken, wo wir die aufnehmen. Ich nehme die ja immer hier bei mir in meinem kleinen Podcast-Kämmerle auf. Da passen wir gar nicht zu zweit. Nein, wahrscheinlich. Muss ich mal gucken. Im Büro, die Folge wird immer so, die nehmen wir so einen Hall drauf. Am besten wäre natürlich direkt aus der Backstube, aber naja, da haben wir wahrscheinlich anderes zu tun.
Das hoffe ich doch sehr.
Hast du dir schon überlegt, wann du anfängst? Kommst du mit mir direkt um 3?
Also das finde ich jetzt ja schon fast, das ist ja schon Ausschlafen im Gegensatz zum letzten Mal. Letztes Mal sind wir um 23 Uhr gestartet. Und,
du darfst auch früher kommen, genau. Die Jungs haben da nichts dagegen, wenn du auch schon früher aufschlägst. Ich habe es heute extra im Arbeitsplan noch markiert, dass man Mittwoch Besuch kriegt. Okay. Genau, also ich freue mich. Und ich bin vor allem, bin ich sehr gespannt, muss ich sagen, was du so sagst, weil du ja jetzt echt seit 7 Jahren nicht mehr bei uns in der Backstube warst. Oder richtig. Sag mal, du warst ja erst einmal richtig dabei und das war vor 7 Jahren. Und auf die Bilder habe ich definitiv gesehen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und da bin ich echt tatsächlich sehr gespannt, weil das natürlich von dir nochmal ganz anders eingeschätzt werden kann, wie jetzt von jemand, klar. Der, keine Ahnung, jetzt noch nie bei uns war.
Ist der Volker, hieß er, glaube ich, damals am Ofen?
Ja, der ist immer noch da. Der ist immer noch da, der fängt auch an am Mittwoch tatsächlich. Das ist unsere Nachtschicht leider inzwischen. Wenn der nicht da ist, dann ist eher so, dass ich auch früher da sein muss. Und genau, okay. Ich habe ihm auch erzählt, dass ich mit dir wieder Podcast mache, konnte sich nimmer dran erinnern. Aber in der Zwischenzeit sind einfach auch so viele da gewesen.
Ja, klar.
Aber das war tatsächlich, da war er, glaube ich, noch ganz neu, genau. Und da hatte man auch noch unseren alten Ofen, also es hat sich viel verändert. Ich bin gespannt. Hatte man das Kühlhaus hatte man schon tatsächlich, glaube ich.
Ja. Ja, das war schon
spannend. Genau. Ja, mir hatte in der Zwischenzeit unsere Felderbegehung, gell, unser Rocker, habe ich hier im Podcast ja, glaube ich, auch schon öfters erwähnt, dass wir unseren eigenen Rocker anbauen, dass wir eine Feldbegehung hatten. Die war, da waren so, ja, waren nicht so viele Leute da, was war das, ein knappes Dutzend oder sowas. Und es war echt, aber die, wo da waren, war total super. Wir hatten auch eine Ernährungsberaterin, die etwas weiter weg von hier wohnt, so 40 Kilometer. Mit der strebe ich inzwischen mal so eine Art Synergie oder wie man es auch mal nennen will, Zusammenarbeit an. Ich finde es total spannend, was die macht, weil ein Bestandteil ihrer, also die hat eine Praxis und gibt auch viele Kurse, macht sogar Sauerteig-Brot-Backkurse.
Okay.
Und die sagt also, das Sauerteigbrot ist ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Ernährungsberatung. Finde ich total spannend, weil alle oder vieles, was man so landläufig liest und hört, ist ja immer so, ja, bedient so verschiedene Trends wie Low Carb und. Und oft liest man natürlich auch Sauerteigbrot, aber das ist wirklich auch so eine Ernährungsberatungspraxis so richtig als Schwerpunkt in ihrer Beratung hat. Finde ich spannend. Und nächste Woche gehe ich da mal auf einen Vortrag von ihr. Also von dem her hat es sich irgendwie auch schon wieder gelohnt. Und unser Rocker, das ist jetzt 2,5 Wochen her. Das war heute ist Donnerstag und das war vergangener Samstag vor 2 Wochen, also fast 3 Wochen her. Und an dem Tag hatte David, unser Landwirt, schon der Dinkeldrosche Und an dem Tag war der Rocker noch etwas zu feucht. Aber die haben tatsächlich überlegt, den abends noch zu dreschen, weil ab da klar war, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber die letzten zwei Wochen hat es nur geregnet. Es hat nur geregnet. Und jetzt hat er mir vorher geschrieben, dass er morgen dreschen will. Also jetzt ist gerade, heute ist trocken und ich denke morgen dann auch. Oder nächste Tage soll es ja wieder wärmer werden. Mhm. Aber selbst gestern hat es noch geregnet. Also ich bin jetzt echt auf das Ergebnis gespannt, weil, also ich bin überhaupt auf die Ernte dieses Jahr gespannt, weil natürlich so viel Regen kurz vor der Ernte ist ja echt Gift eigentlich.
Ja.
Also ich bin total gespannt.
Ja, lass uns mal überraschen. Ich bin gespannt auf deine Mühle.
Genau, ich habe eben gesagt, dass er sich auf jeden Fall melde, wenn es losgeht. Dann haben wir aber auch noch das Problem, du hast auf Insta wahrscheinlich verfolgt, dass wir jetzt gerade eine Straßensperrung, weil ich habe es dir ja auch erzählt,
genau,
eine Straßensperrung haben und der Weg zu dem Acker geht eigentlich durch diese Sperrung. Also zumindest so ganz am Anfang von der Sperrung geht es halt auf diesen Feldweg. Jetzt hat der David geschrieben, er hofft, er kommt mit seinem Mähdrescher überhaupt einigermaßen durch. Also wilde Zeiten mal wieder. Aber ich hoffe, dass es morgen klappt und bin echt richtig, richtig gespannt auf das Ergebnis.
Dann sehen wir da am Mittwoch schon was.
Also das Getreide kommt dann direkt erstmal, naja, wir sehen noch nichts, weil das kommt direkt erstmal, also ich kann eine Schaufel voll mitnehmen. Das ist ja immer so cool, ich weiß nicht, ob das mal verfolgt hast, Arndt Erbel macht das ja immer. Wenn der hat ja auch Land, einen Landwirt, der für ihn das Getreide anbaut und den ersten Rocker, der nimmt immer mit in den Backstube und dann wird er ausgläsert von Hand. Da müssen dann alle Familienmitglieder helfen und dann wird das erste, das kann man im Fernsehbeitrag, ob es wirklich so macht, weiß ich nicht. Und dann wird das erste Mehl quasi direkt vermahlen und direkt ein Brot rausbacken, um einfach zu gucken, wie das Getreide ist. Und das hatte da schon eine Tradition, das fand ich mega interessant. Cool. Also ich bringe mal eine Schaufel voll mit. War aber echt interessant, auch David nochmal zuzuhören. Das Getreide sieht echt schön, also sah bisher sehr, sehr schön aus, bis jetzt in dem Regen, ist ein bisschen dunkel war der jetzt. Aber wir haben nur ein so ein Feld voller Disteln, also ein Fleck, wo so ein richtiger Distelfleck ist. Aber ansonsten sieht es echt relativ sauber aus. Also es steht auch richtig schön da. Ich bin echt gespannt, wie das Ergebnis jetzt aussieht tatsächlich. Ja, und die Straßensperrung, die ist jetzt auch seit zwei Tagen. Ja, und also das merkt man natürlich schon gewaltig. Also am Mittwoch werden wir schon ein bisschen Zeit haben. Für Nicht-Betriebsangehörige ist unser Tempo meistens trotzdem relativ hoch. Aber wir merken es natürlich schon deutlich. Aber also von dem her ist gut, dass jetzt bald Urlaub ist.
Ja, gut.
Was ist dein Learning der Woche, Tobi? Hast du eins?
Mein Learning der Woche. Ich habe mich von dir inspirieren lassen. Ich habe doch tatsächlich mir eine Bionella gekauft.
Echt?
Ja.
Und erzählt.
Und habe mir dann aber überlegt, ich war auf Termin und bin zufälligerweise an einem Reformhaus vorbeigekommen. Dachte, cool, ich wusste, da gibt's das. Reingegangen, überhaupt nicht gefunden. Dann die Dame gefragt, die mir dann gleich das passende Regal aus dem FF wusste. Und da muss ich hinten reinfassen, das sind die neuen und alles klar. Und da bin ich vorbeigelaufen an einem Glas, das kenne ich schon immer. Aber da habe ich gedacht, das muss ich dich fragen, ob du das kennst. Kennst du das Gewürz Gomasio?
Nee.
Ha. Das ist Meersalz mit geröstetem Sesam. Ich glaube, was Japanisches. Mhm. Und gibt es bei Rapunzel in Gläsern zu kaufen. Und wir hatten das früher als Kinder immer mit Butter und das obendrauf aufs Brot. Sensationell.
Das hört sich richtig gut an.
Das ist super. Aber also, ja, als Brotbelag, ich liebe es. Andere machen das in alle möglichen Sachen rein, zum Salat und so. Aber wie gesagt, für mich ist das der Brotbelag meiner Kindheit, vom Wochenende vor allem. Spannend, und das hat mich dann Gomasio.
Okay.
Und bei unserem Backtag hast du mir von dir auch noch Brot mitgebracht, unter anderem die Sesamkruste. Mhm. Und mir als Aufgabe gestellt, zu überlegen, was ist denn da drin? Also jetzt kommen wir zu dem Sesam und geröstet und Salz und so. Und ich würde wetten, dass Kreuzkümmel drin ist, weil das hat diesen Touch gehabt.
Ja, richtig. Es ist echt ein ganz kleiner, habe ich das denn noch gar nicht verraten? Das wusste ich schon gar nicht mehr.
Nee.
Das ist tatsächlich ein ganz kleiner Hauch Kreuzkümmel drin. Und ich finde es mega lecker. Also ich mag das voll. Es könnte wahrscheinlich sogar noch ein Ticker mehr sein, denke ich inzwischen, aber vielleicht bin ich schon abgestumpft. Es sind wirklich, ich weiß nicht, 0,05% oder so. Also wirklich ganz, ganz minimal. Und ich finde es ein total leckeres Gewürz Kreuzkümmel. Mhm. Also wir haben echt, aber wir müssen jetzt im Laden erklären, weil wenn Leute Kümmel hören, dann schrecken viele zurück und man muss echt erklären, dass es nichts, also geschmacklich, wahrscheinlich botanisch, aber geschmacklich nichts mit Kümmel zu tun hat.
Ja.
Und es hat ja so eine leichte, also in Curry kommt es ja auch irgendwie ist ja auch Bestandteil und es hat so leicht diesen Curry-Geschmack so ein bisschen und ich finde es mega lecker.
Witzig, wenn du das mit dem Curry sagst, ich assoziiere was komplett anderes da damit.
Erzähl mal.
Ich war während dem Studium fast 3 Monate in der Türkei.
Jetzt wird's wild. Jetzt kommt die Studentengeschichte.
Ja, aber das ist eine total tolle Studentengeschichte. Hatte da die Gelegenheit, über die Hochschule an Ausgrabungen teilzunehmen, zuzuschauen. Und wir waren da relativ, also wie gesagt, ich glaube bisschen mehr wie zweieinhalb Monate waren wir dort.
Wo war das?
In Didyma, in der Südtürkei.
Ah ja.
Und wir waren da eben verpflegt über dieses lokale Ausgrabungsteam und die hatten immer mittags Buffet, also ganz klassisch türkisches Buffet mit allem, was man sich so vorstellen kann und also kein Vergleich zu dem, was es hier gibt. Und dieses Kreuzkümmel mit Sesam gemischt erinnert mich total an dieses Fladenbrot, was es da zum Buffet dann zu dem Joghurt mit Minze und keine Ahnung was alles. Das hat für mich total diesen in dem Fall Assoziation mit Sand, Staub, Hitze aus der Zeit, also wir waren da im Sommer, quasi hervorgehoben, das riecht, schmeckt genauso, wie das damals war. Ach, ist schon lang her.
Ja, aber das ist ja auch nicht falsch, oder überhaupt gar nicht falsch, weil das hat ja schon so ein bisschen einen orientalischen Touch, das kommt ja auch so ein bisschen in der Küche oft vor.
Genau.
Und Sesam ja auch.
Richtig. Und ich glaube, die Kombination war es, was bei mir quasi das ausgelöst hat mit dem Sesam und dem Kreuzkümmel. Das fand ich also ganz spannend, an was ich dann gedacht habe in dem Augenblick.
Hauptsache die krume Konsistenz hat dich nicht an Sand und Staub erinnert.
Nein. Die war super toll und die war auch, also muss ich so rum sagen, das türkische Fladenbrot ist ja voll gut, wenn es so richtig lätschig ist. Ganz weich. Und das ist ja fürs Brot gar nichts.
Das stimmt.
Ja, also.
Das stimmt, aber beim Fladebrot, da kommt ja oft auch noch Schwarzkümmel oben drauf.
Ja, genau.
Das ist ja, hat ja auch nichts mit Kümmel zu tun. Das geht ja eher tatsächlich, also nochmal was anderes, aber geht ja eher in Richtung Kreuz, also ist näher beim Kreuzkümmel als beim normalen Kümmel, würde ich mal behaupten. Und das mag ich auch total.
Ja.
Also ich mag diesen Geschmack.
Doch, also ich finde es auch ganz, ganz toll. Das hat für mich Sommer.
Ich hatte auch ein Learning der Woche. Und zwar haben wir uns doch hier, aber ich habe noch keine richtige Lösung, aber ich gehe davon aus, dass wir, also ich oute mich jetzt mal, dass ich es noch nicht verstanden habe und befürchte aber auch gleichzeitig, dass mich unsere Hörerinnen und Hörer, die ja wahrscheinlich in der Theorie, naja, egal, lassen wir das. Ich muss jetzt Gefahr laufen, dass ich mich oute, was nicht verstanden zu haben und befürchte, dass mir das dann jemand erklärt per E-Mail. Worüber ich mich auch freuen würde, aber auch ein bisschen mein Stolz angekratzt wäre. Und zwar haben wir uns doch vor Wochen über das Thema Salz-Hefe-Verfahren beim Toast unterhalten. Und ich habe jetzt mehrere Wochen nacheinander, immer donnerstags, unter anderem heute, Dinkeltoast backen und habe tatsächlich einmal, und zwar heute vor 2 Wochen, das Salz-Hefe-Verfahren vergessen vorzubereiten. Also ich mache da einen Vorteig, einen Sauerteig, ein Quellstück, das ist ewig aufwendig, das Toastbrot. Und als ich morgens den Teig laufen lassen will, stelle ich fest, oh Mist, ich habe das Salz-Hefe-Verfahren nicht angesetzt und habe dann die Zutaten, also Salz, Hefe und Wasser, einfach so mit in der Teig dazugegeben. Und ich muss gestehen, ich habe überhaupt keine Verschlechterung, weder am Teig, der hat sich weder weniger wollig angefühlt, noch am fertigen Produkt feststellen können. Im Gegenteil, die Reifezeit war kürzer, also gefühlt dauert dieses Rezept mit diesem Salz-Hefe-Verfahren relativ lang auf der Gare. Und als ich das vergessen habe, ging das schneller. Und der zweite Effekt war, dieses Salz-Hefe-Verfahren, also ich rühre das ja immer an, einen Tag vorher und stelle das dann kalt. Das ist vielleicht auch ein Fehler, aber ich stelle es einfach mit meinem Vorteig und so alles ins Kühlhaus nach einer Weile. Und das riecht schon sehr nach Hefe. Also es riecht extrem so hefig und ich habe das Gefühl, dieser Geruch geht aus dem Teig, also der ist beim Teigaufarbeiter auf jeden Fall noch da und da ich das weiß und diesen Geruch in der Nase hatte, der ist sehr, ich würde ihn als ein bisschen unangenehm beschreiben, bilde ich mir ein, das auch zu schmecken, wenn ich das Toast esse. Es hat zwar noch nie jemand was gesagt, auch nicht nachdem ich gefragt habe, ob das nicht irgendwie nach Hefe schmeckt. Aber ich habe das Gefühl, es ist so und ich glaube, dass das jetzt besser war. So, und jetzt die große Frage, was ist da los? Du hast ja mir die Woche Bilder geschickt, dass du auch eine Toastform dir gegönnt hast.
Ja.
Du hast auch dieses Salzhefeverfahren angewandt, richtig?
Genau. Also die Toastform, irgendwann habe ich mich hinreißen lassen, wo ich sie im Angebot gesehen habe und dachte, ah, jetzt muss ich doch eine Toastform kaufen.
Der Schwabe.
Mit Deckel und so, richtig. Ja, natürlich der Schwabe. Das aber nachdem bei uns sonntags seit einiger Zeit das Toast quasi gesetzt ist, habe ich gedacht, ja, jetzt mach's mal richtig. Und ich finde, die Toastform hat bei mir es schon rausgerissen, weil das Toast komplett anders aufgegangen ist, eine ganz andere Konsistenz letztendlich irgendwie hatte. Ich weiß auch noch nicht, woran das lag, aber es ist jetzt schon wirklich, also ich würde behaupten, es ist schon besser wie das gekaufte Toast, inhaltlich sowieso. Und das Salz-Hefe-Verfahren, also es wundert mich, dass du das jetzt über Nacht stehen lässt. Also mein Rezept ist quasi Salzwasser-Hefe und dann lässt man das eine Stunde stehen. Und ich habe festgestellt, dass der Teig sehr gleichmäßig aufgeht und zwar von Anfang an. Und nicht so wie sonst bei mir gefühlt, irgendwie am Anfang die erste Viertelstunde oder so merkst du nichts und dann kommt der Teig, sondern der hat direkt quasi gezündet. Aber ich habe es jetzt nicht besonders kalt oder sonst irgendwas gemacht. Das ist auch jetzt kein Highlight-Rezept in dem Sinn. Das ist dieses, also Wasser, Salz und Hefe und eine oder zwei Stunden stehen lassen und dann rührt man alles zusammen und nach einer Stunde setzt man es in die Toastform und da steht es auch nochmal eine Stunde und dann wird es gebacken.
Und hast du es schon mal ohne das Salz-Hefe-Verfahren probiert?
Ja, und da wird es nicht so wattig. Da wird es ein relativ festes Brot. Es ist sehr stabil, sagen wir es mal so. Ja, wenn du das Toast so auseinanderziehst, dann flattert es ja so.
Ja.
Das reißt so in...
Also so wattige Konsistenz, meinst du, oder?
Genau. Und das ohne das Salz-Hefe-Verfahren habe ich das in der Form tatsächlich nicht geschafft. Oder der Teig war bisher so nicht.
Überzeugt bin noch nicht, aber...
ich bin auch noch am Üben. Nächstes Jahr
können wir uns noch unterhalten. Total spannend, weil in der Theorie macht das ja total Sinn, alles. Vielleicht ist auch das mein Fehler, aber ich meine, also ich gestehe, das Rezept habe ich gar nicht selber entwickelt, das habe ich abgegriffen von einem Kollege und ich meine, das war so da drin gestanden, aber mir fehlt da echt noch ein bisschen die Erfahrung und du merkst, ich tue mich schwer, das hier öffentlich zuzugeben, aber hilft ja nichts. Vielleicht hilft mir ja die Community. Also auf jeden Fall wurde das heute auch jetzt wieder und ich habe es jetzt heute bewusst einfach mal nochmal weglassen, weil es letzte Woche echt nicht so schön wurde.
Okay.
Allerdings muss ich gestehen, also letzte Woche hatte ich dann das Salz-Hefe-Verfahren wieder dabei und da muss ich gestehen, dass ich da nicht selber überprüft habe, die Gare, bevor es in der Ofen gewandert ist, sondern das hat unser Ofenmann übernommen und ich hatte ihm dann vorgeworfen, beziehungsweise wir haben dann diskutiert, weil es einfach auch gar nicht dann bis zur Form vollends Ober quasi ausgefüllt war,
Aha. Dass
es nicht reif genug war. Okay. Das mag ich jetzt nicht zu beurteilen, wo dann denn jetzt letztendlich der Fehler lag, ob das dann an der fehlenden Gare lag, dass es einfach, und das sieht, also hast du schon mal ein Toastbrot gesehen, das nicht bis zum Deckel reicht, das sieht dann, also nichts sieht beschissener aus wie das. Das sieht ja echt aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Du meinst, wenn Ober noch so rund ist und
eine Haut hat. Das geht gar nicht. Also am liebsten hätte ich es echt, also das war ein richtiger Frustmoment.
So waren die letzten Toaste bis zur Toastform bei mir.
Hast du die Form bei dir, die hat so eine Form wie so ein klassisches Toastbrot, oder? Von der Größe
her. Ja, ist ein bisschen, also die ist ein bisschen groß geworden, sagen wir es mal so.
Ist größer wie ein normales Toast?
Mhm.
Ah, okay. Wie viel Gramm legst du ein?
Es sind jetzt, ich muss gerade schon überlegen oder rechnen, es sind 750 Gramm
mehr. Ah, okay. Ja. Weil ich lege auch, also ich habe diese klassische Form eigentlich, ich lege 700 Gramm ein, weil wir einen Dinkeltoast machen und das wird schon von Grund auf nicht so extrem aufblasen halt.
Ja.
Und genau, 700 Gramm, aber die brauche ich auch. Sonst habe ich eben das Problem, dass es die Form nicht richtig ausfüllt. Also heute, um das Thema jetzt abzuschließen, heute hatte ich jetzt wieder Dinkeltoast ohne Salz-Hefe-Verfahren, einfach nochmal ganz bewusst.
Aha.
Und es wurde echt schön. Ich habe es allerdings jetzt noch nicht angeschnitten, muss ich gestehen.
Okay. Doch, also das, wie gesagt, mit dem so wie es in der Rezept war, mit dem Salz-Wasser-Hefe-Vorverfahren, und der Form, das war die Kombination, war tatsächlich, die war gut. Er freut sich allgemeiner Beliebtheit hier.
Was meinst
du? Es erfreut sich allgemeiner Beliebtheit. Ah,
ja.
Genau, und noch was? Genau, das war auch was, was mir jetzt aufgefallen ist, im Gegensatz zu ohne Salz-Hefe-Verfahren, wenn man das Toastbrot toastet, dann wird die getoastete Oberfläche wird anders. Die ist knusprig und unten drunter ist fluffig. Und wenn ich die alten Rezepte im Vergleich dazu mir angucke, dann war das relativ einfach fest, das Ganze, ohne dass die Oberfläche knusprig und innen fluffig war. Und das war in Summe dann sehr stabil.
Ja, spannend. Also ich muss gestehen, bei uns ist das jetzt nicht das Brot Nummer eins, das wir dann hier als Familie essen. Deswegen habe ich es jetzt nicht in alle Varianten schon selber dann auch tatsächlich getoastet und gegessen, aber das ist ein guter Tipp. Also wir bleiben dran und informieren hier über unsere Kanäle weiter über dieses Thema Toastbrot. Aber es ist interessant, weil die Nachfrage ist tatsächlich da. Also es ist natürlich einiges teurer natürlich als in der Industrie. Und aber wir haben jetzt auch so eine Kundenumfrage gemacht und da war der Wunsch nach dem Toast echt auch oft geäußert. Also spannend.
Glaube ich.
Ja, vielen Dank auch erstmal auch an die Hörerinnen und Hörer für das Feedback. Wir haben jetzt die letzte Woche echt auch einiges an Feedback gekriegt und ich habe natürlich in alter Nachtschicht-Tradition zwei Feedbacks hier heute mitgebracht. Und über eins habe ich mich total gefreut und zwar über das Feedback vom Hannes. Der Hannes hat nämlich geschrieben, er hat einen Sauerteig, der Ingmar heißt. Das finde ich ja total spannend, weil ich gebe ja Sauerteig auch in der Bäckerei regelmäßig tatsächlich raus und sagt dann immer, oder manchmal, wenn es sich ergibt, zu den Leuten, also der muss Ingmar heißen, wenn er von mir einen kriegt. Und ich treffe so selten Leute, die einen Sauerteig haben, der Ingmar heißt, obwohl ich bestimmt schon hunderte Sauerteige rausgegeben habe. Und ich frage mich dann immer, entweder sind sie gestorben oder sie haben sie umbenannt. Auf jeden Fall, also Hannes hat mir geschrieben, ihm geht's, dem Sauerteig geht's total gut. Er wird gehegt und gepflegt und backt ganz tolle Brote. Und er schreibt auch, dass er unseren Podcast freut, also sich freut, dass es über unseren Podcast auch weitergeht, weil die nachgehörten Folgen sind jetzt bald ausgegangen. Also ich weiß nicht, ob er quasi schon das zweite Mal hört oder ob er noch nicht hinterher kam früher. Und eine Inspiration oder eine Idee auf einen Ofenbänkle-Gast, Jörg Geiger, ich weiß nicht, kennst du den? Der wurde uns schon öfters empfohlen. Den wird jetzt doch mal einladen müssen. Der hat eine, wie nennt man das? Der macht so macht Prosecco, also alkoholfreie Sekt.
Kenne ich,
ja. Und die sind mega, die sind echt richtig, richtig lecker.
Ja. Ich dachte, dass der bei uns hier aus der Ecke irgendwo kommt, aber ich bin mir nicht
sicher. Ja, auf jeden Fall irgendwo im Schwäbische und ich weiß gerade auch nicht genau wo. Aber auf jeden Fall sind die Sachen ultra lecker und der wurde uns öfters auch schon als Gast mal empfohlen. Genau, dann hat er noch ein bisschen Feedback gehabt zur Bäckerei, weil das der Hannes direkt tatsächlich aus unserer Gegend kommt. Aha. Und genau, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Hannes, an dieser Stelle auf jeden Fall. Und das zweite Feedback kam von Katharina, die schreibt, toll, dass ihr den Podcast wieder aufgenommen habt. Sie fand es auch sehr schade, dass wir damals aufgehört haben, also David und ich. Und freut sich alle zwei Wochen wieder auf die Nachtschicht und backt echt auch für ihren Bedarf, also ähnlich wie du, Tobi, alles selber mit Hefe und oder Sauerteig. Backt viel von Lutz Geisler nach, allerdings auch den Käsekuchen aus meinem Backbuch. Ist Grundschullehrerin, hat ein Praktikum gemacht in Mainz tatsächlich, wo sie beim Pankratiushof mal ein Praktikum machen konnte und hat seitdem noch viel mehr Respekt vor der Arbeit als Bäcker. Gerade im Hochsommer, ja, das kann ich bestätigen, das ist tatsächlich, also ich bin echt froh um jeden Tag, wo es nicht so heiß ist, ehrlich gesagt, obwohl alle andere schimpfen, dass der Juli so kalt war. Und hat gesagt, sie braucht dieses Backen und von Brot und Brötchen hauptsächlich auch deshalb, um mit ihren Händen was zu machen und ein Ergebnis zu sehen. Und das kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Als Grundschullehrerin ist das sicher oft nicht möglich. Und du kannst das wahrscheinlich bestätigen. Ich hätte den Vogel kriegen. Ich hatte heute so einen Tag, darf ich gar nicht laut sagen, aber ich hatte heute so einen Termin nach dem anderen irgendwie. Man musste ein paar Dinge im Büro besprechen, ein paar Gespräche verschiedenster Art musstet uns für die Besetzung einer Stelle im Verkauf diskutieren, musste unser Sortiment überarbeiten, weil wir beschlossen haben, nächste Woche nochmal ein paar Produkte zu reduzieren wegen der Baustelle und so weiter. Und das nervt so tief. Die Zeit, die rinnt dir so durch die Finger im Büro. Ja. Und du hast am Ende hast du nichts gemacht. Du hast nur dafür gesorgt, dass der Betrieb weiterlaufen kann. Und schau, alles wichtig und passt auch. Aber manchmal nervt mich das. Und dann hattet mir eigentlich noch vor, wir wollten noch Arbeitspläne schreiben für die Zeit nach unserem Urlaub, das hat schon gar nicht mehr gereicht und so. Und ich denke, und bist um 10 ins Büro und nach 12:30 denkst du, was hast du jetzt eigentlich die letzten 2,5 Stunden gemacht? Ja. Dann ruft noch ein Kunde an, dann steht noch eine Kundin im Laden, die noch kurz was fragen will und so. Alles total schöne Sache, aber also ich bin einfach froh, dass ich die meiste Zeit meines Arbeitstags in der Backstube stehe und ich kann es gut verstehen, dass man, wenn man noch mehr quasi Kopfarbeit leisten muss als ich, dass einem das irgendwie fehlt.
Deswegen braucht es einen Ausgleich, entweder Sport oder was Handwerkliches oder beides. Genau das. Ich verstehe das auch total.
Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Nächste Woche bringe ich übrigens ein Feedback mit. Da wurde gewünscht, dass wir in die Shownotes bitte mal reinschreiben sollen, wann es denn eigentlich mit dem Thema losgeht. Okay. Interessanterweise hat die Hörerin, also ich musste darüber schmunzeln und das werde man natürlich nicht tun. Und interessanterweise hat die Hörerin aber jetzt die alte Folge entdeckt. Also die hat unseren Podcast jetzt erst entdeckt. Und dann habe ich sie beruhigt und gesagt, es wird besser mit der Zeit. Also mit dem Tobi komme ich ein bisschen schneller auf den Punkt. Gucken, wir sind jetzt in Minute. Oh, 29. Ja, ups, ja, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Das Feedback fand ich so, so witzig, weil die Dame, die wohnt im Ruhrgebiet und musste beruflich nach Nürnberg und hat unseren Podcast einfach mal 8 Stunden am Stück angehört.
Ja, krass.
Also die ist leidensfähig.
Gutes Stichwort. Auf dem Rückweg vom Urlaub, also Hinwegurlaub, fahren wir ja bei dir vorbei. Auf dem Rückwegurlaub fahren wir in Nürnberg vorbei. Und da kann ich auch nur jedem ans Herz legen, jeder, der in, ich glaube, Fischbach vorbeifahren kann. Das ist Nürnberg, Großraum. Soll mal bei Bärenbrot vorbeigucken. Das ist auch Bäckerei. Die lohnt sich tatsächlich auch vorbeizufahren.
Habe ich schon gehört und gelesen. Ja, interessant. Schick mir gern Bilder.
Mache ich.
Oh, ich habe noch gar nicht erzählt. Ich war die letzte 2-3 Wochen echt in, glaube, 5 verschiedene Backstuben. Habe mir verschiedenste Backstuben angeguckt, weil wir ja nach wie vor mit dem Gedanke spielen, irgendwie uns auch räumlich zu verändern, weil wir einfach brutal an Kapazitätsgrenze stoßen. Wir haben uns unterschiedlichste Backstuben verschiedenster Größen angeguckt, die alle so in den letzten Jahren gebaut haben. Da habe ich auch wahnsinnig spannende Dinge erlebt, die den Rahmen hier jetzt sprengen würdet, aber... ist einfach cool, auch im Bäckerhandwerk, du kommst einfach irgendwo hin, sagst, hey, ich bin Bäcker, oder meldest dich vorher an, sagst, ich würde mal gerne gucken, weil wir wollen auch vielleicht Bauer, ja klar, komm vorbei, guckst dir an, mach auf jeden Fall nicht die Fehler, die wir gemacht haben und so, fand ich echt total spannend und da waren halt Bäcker dabei von Sauerteig aus der Tüte, die man halt im Lager liegen sehen hat, bis ich mache alles selber, große Bäckerei, kleine Bäckerei, also total spannend. Das Bäckerhandwerk ist so vielfältig. Endlich mal eine Bäckerei wieder, wo es Schokobanane gab. Ich mache ja keine mehr selber. Schokolade ist mir zu teuer. Ist einfach nicht wirtschaftlich machbar. Aber der hatte halt Schokobanane, war bei dem halt voll der Renner. Gell? Der hat in der Konditorei seinen Kühlschrank aufgemacht. Da waren irgendwie so 100 Schokobananen drin, haben wir direkt eine gekauft. Boah, die war richtig lecker. Endlich mal wieder. Meine Kinder sagen jetzt ja schon immer, ey, wann gibt es endlich mal wieder Schokobanane? Ja, kommen wir mal zum Thema. Das Thema heute, ihr wisst ja schon aus der Titelfolge, ist ein Riesenthema. Tobi, den Spruch müssen wir viel mehr prägen wieder jetzt in unsere Folge. Also ein Riesenthema tatsächlich, aber in dem Fall Thema Brotaufbewahrung. Wie bewahre ich Brot am besten auf? So, was gibt es für Möglichkeiten? Diese Frage wird übrigens tatsächlich als eine der häufigsten Fragen gestellt. Ich habe, glaube ich, letztes Mal gesagt, die Frage, die am zweitmeisten gestellt wird, ist, was passiert mit dem Brot, das abends übrig ist. Die am meisten gestellt wird, ist, wann fangt ihr morgens an? Und kurz danach kommt dann auf jeden Fall das Thema, wie hebe ich denn Brot? Was mache ich denn mit Brot, wenn es angeschnitten ist? Und muss ich auch schon gucken, was gibt es für Möglichkeiten? Also Möglichkeiten gibt es ja eigentlich unendlich so. Jeder macht es irgendwie ein bisschen anders. Tupper, Box, Brottopf, Holzbrot, Box, Kiste, Tontopf, also da gibt es ja irgendwie alles Mögliche.
Genau.
Und vielleicht ist erstmal wichtig noch zu überlegen, was passiert denn, wenn Brot eine gewisse Zeit liegt. Also im Optimalfall ist es ein Brot, das handwerklich gut gemacht ist, am besten noch mit Sauerteig. Das heißt, es hat von Grund auf schon mal eine gute Frischhaltung. So ist, ich glaube, wir sind uns einig, es gibt Brote, die sind irgendwie schon am zweiten Tag, fangen die an, trocken zu werden. Ich meine, da muss irgendwas machen, um dem halt entgegenzuwirken. Aber gehen wir mal davon aus, wir stellen uns jetzt ein Brot vor. Und diese Einschränkung mache ich tatsächlich immer auch, wenn ich dazu was sage. Es muss halt gut gemacht sein. Es muss so sein, dass es nicht am zweiten Tag schon anfängt zu krümeln. Und was passiert? Das Wasser geht von dem Inneren des Brotes, von der Krume nach außen in die Kruste. Und von dort kann es optimalerweise weg, das Wasser. Also sprich verdampfen.
Genau.
Verdunste, wie nennt man das, weiß ich nicht, ausdünste. Wenn es das nicht kann, dann wird das Brot zwar nicht trocken, aber die Kruste verliert halt komplett ihre Konsistenz. Also wird genau das, was du vorher auch schon gesagt hast, dieses Lätschige, dieses Ledrige.
Ja.
Und das will mir im Optimalfall nicht. Also ich glaube, ich kenne wenig Leute, ich habe bisher nur ganz selten welche getroffen, die gesagt haben, ja genau das schmeckt mir dann, wenn das Brot so lätschig wird. Also zum Beispiel haben wir bei uns zu Hause früher immer das Brot in der Plastiktüte aufbewahrt. Aus Mangel an Erkenntnis wahrscheinlich. Und klar, trocken ist das Brot nett gewesen, aber das hat halt schon am zweiten Tag diesen Gummi-Touch und schmeckt irgendwie auch am zweiten Tag schon immer, weil natürlich auch die Konsistenz ja ganz, ganz viel ausmacht an dem, was wir noch, also wenn wir was halt als lecker empfindet. So, deswegen empfehle ich tatsächlich gar nicht so viel zu machen, sondern mit der Schnittfläche einfach nur auf ein Holzbrett zu stellen. Das ist meine ganz persönliche Empfehlung, mit der ich die beste Erfahrung gemacht habe. Ich mache das selber tatsächlich auch, weil wenn ein Brot gut gemacht ist und auch eine entsprechende Kruste hat, also jetzt nicht eine zu dünne, ganz helle, lätschige Kruste, dann trocknet das Brot dann nicht so schnell aus und wenn es einfach auch von Grund auf eine gute Frischhaltung hat. So, und wenn es ein Sauerteigbrot ist, dann schimmelt es auch nicht so schnell. Das heißt, da passiert eigentlich nicht viel. Das Einzige, was natürlich geschützt werden muss, ist die Anschnittseite und deswegen stellt man die einfach auf ein Holzbrett. Man kann das auch gut noch irgendwie in einen Leinebeutel packen und so, aber immer gucken, dass die Schnittfläche irgendwie geschützt ist und dann passiert da auch nicht so viel. So, wie machst du es, Tobi? Machst du es genauso?
Ja, also das ist auch das war irgendwann mal halt Erfahrung. Brot auf Schnittfläche, dann bleibt die Schnittfläche länger feucht, trocknet nicht so schnell ab. Wenn das Brot gut gebacken ist und eine richtig gute Kruste hat, dann hält es auch pauschal das ohne in irgendeiner Verpackung aufstellen locker aus. Ich habe eine Brotbox von, ich glaube Stelten heißt die Firma. Das ist eine kunststoffähnliche Büchse und oben drauf ein Holzdeckel und der ist nicht ganz dicht. Und das ist super, weil wenn der dicht wäre...
Oder was mit dir gemeinsam? Relativ.
Ja, genau. da schimmelt es eigentlich so gut wie nie drin. Die Atmosphäre, die da drin entsteht, passt fürs Brot. Und das ist so, wie wir das machen. Es gibt bei uns auch im Haus Personen, die das Brot auch in den Kühlschrank legen. Was ich nicht verstehe, weil das kommt dann raus und ist kalt und irgendwie schmeckt es kalt einfach komisch und entweder müsst ihr dann irgendwie wieder Zimmertemperatur annehmen lassen oder damit kann ich mich nicht so anfreunden und ansonsten, ich friere ganz viel einfach ein. Vor allem natürlich auch, wenn wir einen Backtag gehabt haben oder wenn ich bei mir zu Hause einen größeren Backtag gemacht habe, dann habe ich irgendwie 6, 8 oder 10 Laib da. Wenn ich sie nicht verschenke, damit man sie gleich isst, friere ich sie tatsächlich ein in der Plastiktüte, einfach ordentlich verpackt, damit es keinen Gefrierbrand gibt. Und dann, ja, aber meistens wir haben einen Brotverbrauch, der ist so groß, so lang lagern wir das gar nicht im Kühlschrank. Das liegt bei uns wahrscheinlich eine Woche, vielleicht auch mal zwei drin. Viel mehr ist nicht. Aber das ist auch ein ganz spannendes Riesethema, weil ich irgendwo gelesen habe, dass wenn man das Brot einfriert, irgendwas mit den Enzymen passiert und es dann für irgendeine Blutzuckerspitze gut sein soll, die dann eben nicht mehr entsteht, wenn du Brot isst. Also das muss ich auch nochmal nachgucken.
Ganz viele Stichworte, aber das letzte fand ich jetzt total interessant. Das habe ich noch nie gehört.
Doch, das habe ich irgendwo, habe ich das gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem. Irgendjemand hatte das in irgendeinem Reel oder sonst irgendwas fallen lassen und dann habe ich nachgeguckt und irgendwo habe ich es dann auch gelesen. Aha. Ich müsste tatsächlich zusammensuchen. Und was ich noch kenne, ist Brot im Glas, aber das ist dann auch schon im Glas gebacken, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil wenn man den Deckel aufmacht, dann klackt es oder zischt es. Also das ist dann nicht nachträglich zugemacht, sondern wahrscheinlich komplett so gebacken. Und dann kann man es auch relativ lang aufbewahren. Ich selber habe das noch nie gemacht, aber
das ist spannend,
was ich kenne.
Das waren ganz viele Stichworte jetzt. Das würde mich interessieren, ob das tatsächlich so ist oder ob das nur so ein Social Media Inhalt ist. Das würde mich interessieren, kannst du mal raussuchen. Das mit dem Glas ist auch interessant, das sieht man immer mal wieder, auch so Kuchen im Glas oder so, der dann wirklich praktisch wie eingedünstet sozusagen wird. Ja. Auch spannend, habe ich mit Brot noch nie gesehen, hat auf jeden Fall ja dann keine Kruste, oder?
Nee, keine
Kruste. Das wäre was für unsere Tochter. Prinzip. Fällt mir mal gerade so nebenbei ein. Genau, dann hattest du jetzt noch gesagt, ihr habt eine Box oder was war das? Mit einem Tontopf oder was ist das? Mit einem Holzdeckel?
Das oder Kunststoff? Ist ein Kunststoff mit einem Holzdeckel. Und wie gesagt, der ist nicht ganz aufsitzend.
Ja, wichtig ist tatsächlich das, was du sagst mit dem Deckel, dass der nicht ganz dicht ist, weil diese Luft muss zirkulieren können. Egal, was man macht, das darf man nie vergessen, dass Luft zirkulieren können muss, damit halt das verdunstende Wasser quasi ja irgendwie weg kann. Das war interessant. Ich habe mich bei Häusler mal mit dem, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mit dem älteren Herrn unterhalten, der diese Tontöpfe macht. Aha. Für Häusler. Okay. Ja. Und der sagt, und das stimmt auch, ich habe selber so einen Häuslertopf, aber ehrlich gesagt nutze ich den kaum. Ich finde die nicht ganz optimal. Ich finde einfach, das Brot wird auch da drin, das ist zu feucht. Also man müsste echt den Deckel so halbe offen lassen irgendwie. Sieht toll aus in der Küche, obwohl inzwischen steht er, glaube ich, nicht mehr da. Auf jeden Fall hat der rechts und links immer so zwei Löcher reingemacht. damit Luft zirkulieren kann. Und das fand ich halt so spannend, weil ich höre so gern auch ältere Leute zu. Und der hat gesagt, früher hat er das nicht machen müssen. Und jetzt kommst du als Architekt ins Spiel, weil er sagt, früher waren die Häuser so, dass es durchzogen hat. Heute sind die Häuser so isoliert, das hört man ja auch immer wieder, dass quasi nötig ist, in die Brottöpfe Löcher reinzumachen, damit Luft zirkulieren kann. Fand ich auch witzig.
In dem Kontext habe ich es noch gar nicht so registriert, aber ich gebe dir recht.
Fand ich dann witzig, ja. Und was interessant ist, wenn ich das sage, mit diesem Brot nur auf der Schnittfläche, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du die Empfehlung auch regelmäßig machst, ganz viele Leute glauben mir das nicht. Oh, das kann niemals funktionieren. Niemals funktioniert das. Ich weiß, bei meinem Bruder in der Familie gab es regelrechte Familienstreit darüber, dass das ja gar nicht geht, und inzwischen machen sie es aber auch so. Und witzig ist, ich habe darüber mal eine Kolumne geschrieben. Ich schreibe ja 14-tägig auch noch eine Kolumne fürs Haller Tagblatt. Mhm. Und daraufhin hat mich ein Herr aus München angeschrieben, der ursprünglich aus Schwäbisch Hall kommt und der genau das aussagt. Also ist ein Brotliebhaber, ist überhaupt kein Bäcker oder so, sondern hat nur quasi im Hobby, also privat mit Brot als Kunde zu tun und kauft sein Brot in der Hofpfisterei. Kennst du die Hofpfisterei? Mhm. Die haben ja diese große, runde Laibe, so diese typische bayerische, fränkische, was weiß ich, gewürzte Laibe. Und er sagt, du kaufst dann halt ein halbes oder ein Viertel. Und wenn du ein Viertel kaufst, hast du das Problem, du hast zwei Seiten, wo du das irgendwie machen musst. Und jetzt pass auf, kannst du mal googeln, ohne Witz, ist nicht gelogen, der hat ein Produkt dafür entwickelt, das nennt sich Fresher.
Okay.
Ich habe dafür sogar dann Werbung gemacht, weil er hat dann gefragt, ob ich dann für ihn ein bisschen Werbung machen kann auf Instagram. Und das ist so ein Teil quasi, du musst dir das vorstellen, wie so ein Vesperbrettle. Ja. Das aber in der Mitte praktisch, also du siehst jetzt meine Hände, die Hörer sehen das jetzt nicht, die müssen sich das vorstellen, die müssen halt mal googeln unter fresher.de, glaube ich, heißt die Homepage. Das ist in der Mitte praktisch zusammengesteckt, dieses Brett mit so, wie nennt man das, so Dübel.
Ja.
Genau, und jetzt kannst du, wenn du ein Viertel hast, kannst du dieses Brett auseinander machen und so rum zusammenstecken.
Und orthogonal zueinander?
Wenn das so heißt, dann ist das so. Also ich würde jetzt sagen, das sieht dann aus wie ein L. Und dann kannst du quasi das Viertel da hinstellen.
Ach, krass, in die Ecke schieben.
Und jetzt kommt noch der Clou, der hat dann extra noch so ein, und dann hat er noch so ein Gummibändel quasi an dem Brett dran, also genau an dieser Kante quasi, wo das L dann aufgestellt ist, damit du das Brot noch so ranziehen kannst, damit es so richtig an dem Brett anliegt. Weil wenn du nicht sauber gerade schneidest, dann ist ja das Problem, dass das Brot nicht richtig anliegt. Ja, fand ich so witzig. Na, hat er gesagt, okay, komm auf, ich leg dir 20, ich bring dir 20 mit. Wir haben die echt auch alle verkauft. Das war nicht ganz günstig, aber auch alles reine Handarbeit. Ich meine auch sogar mit einer Behindertenwerkstatt irgendwie produziert.
Okay, cool.
Fand ich so witzig, weil ich dachte, okay, man kann echt auch sich bei dem Thema bis in die Tiefe damit beschäftigen. Aber irgendwie logisch. Wir machen jetzt so Bauernbrot, das ist eigentlich so ein ganz klassisches Brot bei uns. Und da haben wir auch mal eine Zeit lang, also früher haben wir da, wie es halt früher in Bäckerei so war, und wir haben ja die Bäckerei auch übernommen, das war da schon so, 500 Gramm Leibler, Kilo Leibler und 2 Kilo Leib gemacht. Also drei verschiedene Größe. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr, es gibt nur noch eine Größe. Dann haben wir uns für die 2-Kilo-Größe entschieden, weil ich das halt cool finde, so diese große Laibe.
Ja.
Und dann haben die Leute sich aber auch beschwert, wenn ich dann nochmal Viertel kaufe, dann trocknet mir das zu schnell aus. Jetzt sind wir inzwischen auf die Kilo-Größe, aber wenn ich das damals schon gewusst hätte, fand ich auf jeden Fall total spannend. So, und dann hast du noch was zum Thema Kühlschrank gesagt. So, und jetzt kann ich mal ein bisschen mit meinem Angeberwisser glänzen.
Jetzt bin ich gespannt.
Es ist tatsächlich sogar, ich weiß ja nicht, wer das bei euch in der Familie ist, ich möchte auch gar nicht genau nachfragen, aber wissenschaftlich nachgewiesen ist es sogar, dass Brot im Kühlschrank schneller altert, weil zwischen +7 und -7 findet die Retrogradation der Stärke, also die Rückvergleichterung, am schnellsten statt. So, ich kann nämlich auch Fremdwörter.
Nicht schlecht.
Nee, tatsächlich ist so, dass praktisch die Stärke, das nennt man Rückvergleichterung, das ist im Prinzip dieser Altbacken-Werden-Prozess, das, was wir nachher als Altbacker dann irgendwie empfindet, der findet genau zwischen +7 und -7 Grad am schnellsten statt. So, also Kühlschrank ist eigentlich unter Strafe verboten. Okay. Einzige Ausnahme, sage ich immer, wenn du mal wirklich so ein rheinisches Schwarzbrot oder sowas hast, sowas richtig feuchtes, was irgendwie 4 Wochen lang frisch ist oder sowas in die Richtung und es ist wirklich im Sommer irre schwül.
Ja.
Dann kann man das mal in den Kühlschrank schlägen, weil das wird sowieso nicht trocken. Aber interessanterweise schimmelt unser Brot auch überhaupt nicht so schnell, weil Sauerteig ja auch der beste Schimmelschutz ist. Also auch das Argument gilt eigentlich nur, wenn du halt die Erfahrung gemacht hast, dass es dir sonst wegschimmelt. Aber bei uns schimmelt eigentlich fast nie. Also ich könnte mich nicht erinnern, wann zum letzten Mal bei uns ein Brot geschimmelt hat.
Du hast es vorher auch eher gegessen, als dass sowas passiert.
Es ist vorher gegessen, genau. Aber auch, weißt du, in der Bäckerei, wenn wir zum Beispiel, wenn wir auch Brot nicht verkaufen, aber am nächsten Tag nicht verkaufen, dann schneiden wir es ja immer und trocknet zu Altbrotbrösel und das können wir immer nur am Wochenende machen, weil unser Ofen sonst nicht lang genug aus ist. Das heißt, wir lagern die geschnittene Scheibe quasi auch manchmal 2-3 Tage in Körbe, wo die zwar schon auch durchlüftet sind, aber schon auch sehr eng zusammenliegen und da schimmelt auch nichts. Also von dem her finde ich das echt interessant. Wie kennst du es aus deiner Kindheit? Wie hat man es bei euch daheim gemacht?
Da gab es einen Holzkasten, der hat so eine Schiebeklappe gehabt. Und ansonsten war das Brot im Normalfall in der Bäckertüte ohne irgendwas einfach.
Spannend. Und einfrieren hast du jetzt vorher auch noch gesagt, das finde ich auch ganz spannend. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen? Ich empfehle tatsächlich immer, weil das meine sind, ich friere zwar Brot jetzt nicht so oft Ei, aber meine Erfahrung ist, dass wenn man es, je nachdem, was man für einen Gefrierschrank hat, aber wenn man da so einen hat, der jetzt nicht so ultra leistungsfähig ist, vielleicht nur so ein Gefrierfach im Kühlschrank oder so, dann empfehle ich tatsächlich immer ohne Tüte Ei zu gefrieren, damit es einfach schnell durchgefriert und erst zu verpacken, wenn es durchgefroren ist. Hast du da Erfahrung, die dem widerspricht, also, oder?
Ich hatte das bisher immer nur in der Tüte, aber mir geht es eher darum, dass ich eigentlich das Brot mit irgendwelchen anderen Verpackungen nicht in Berührung, also die Eispackung aus der TK-Box vom Supermarkt, die jeder in den Finger gehabt hat, die will ich an meinem Brot so außen, wenn ich es nachher nicht dran habe. Vielleicht dann der ganz besondere Geschmack, wenn man sowas macht, aber und deswegen habe ich immer eine Tüte außenrum, immer.
Und was man vielleicht auch an der Stelle mal dazu sagen muss, ich sage es immer und überall und trotzdem hilft es gefühlt nichts, Brot nicht geschnitten kaufe.
Ja.
Also Brot am Stück kaufe. Ich meine, ist bei dir jetzt kein Thema, bei dir kommt es eh nicht geschnitten an, wenn du selber backst. Genau. Aber wir verkaufen nach wie vor wirklich, ich würde sagen, deutlich mehr wie die Hälfte geschnitten Brot.
Echt?
Also die meiste wollen es geschnitten. Und das ist eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen Todsünde, aber das ist kein Riesenthema.
Das geht eigentlich gar nicht. Ich kenne es aber tatsächlich und bei mir in der Nachbarschaft vor allem dann, wenn Backtag war und ich habe das Brot verteilt, die gefrieren das dann tatsächlich geschnitten ein, aber damit sie es nachher portionsweise einfacher wieder aufrühren können. Und wenn du dann nur 3 Scheiben Brot brauchst, dann einen ganzen Leib aufzutauen oder so, da verstehe ich schon, dass man das scheibenweise macht, aber das ist nochmal aus einer ganz anderen Perspektive raus.
Das sage ich auch mal, wenn es eingefroren wird, ist der einzige Fall, wo ich geschnittenes Brot akzeptieren kann. Ja. Da fällt mir eine lustige Anekdote ein, die erzähle ich auch immer, die habe ich bestimmt schon 100 Mal erzählt. Fand ich so witzig, dass ich die immer erzähle, wenn es um das Thema geht. Wir hatten mal auch so einen Brotgenussabend bei uns und da saß ein älterer Herr in der Runde und dann ging es auch um das Thema Brotlagerung. Wie immer, es geht immer irgendwann ums Thema Brotlagerung. Und dann hat er erzählt, er kauft das Brot geschnitten und gefriert das Ei, auch scheibeweiß. Und dann holt er es raus, auch dann morgens halt 2 Scheiben, richtet sich sein Festbrot und viele tun das ja dann in Toaster zum Auftauen zum Beispiel oder so. Das macht er nicht, sondern er schmiert sich seine Butter auf das gefrorene Brot tatsächlich.
Okay.
Inzwischen kam mir der Gedanke, wenn ich die Geschichte schon so oft erzählt habe, die Butter muss dann auf jeden Fall relativ weich sein. Ich glaube, sonst wird es tatsächlich schwierig. Auf jeden Fall schmiert er sich Butter auf die gefrorene Scheibe vom Brot, legt dann die Wurst drauf, packt das Ei, geht ins Geschäft. 4 Stunden später ist Frühstückspause. Was hat er? Er hat ein aufgetautes Brot und eine gekühlte Wurst.
Das ist auch geil.
Das fand ich so cool, ey. Da kann doch nur ein Schwabe draufkommen, oder?
Ja, klar.
Das ist doch so typisch schwäbisch-tüftlerisch. Fand ich so witzig. Und ja, da gibt's, also bei dem Thema, da sage ich immer so, die Leute sollen da ein bisschen erzählen, wie sie es so machen. Da lernst du nur dazu, da hörst du Geschichte total spannend von,
cool,
dass dann irgendwie die übrige Brotscheibe ganz dünn geschnitten werdet und zu Salat dazu gecrunched werdet und. Also sehr, sehr spannendes Riesenthema, würde ich mal sagen. Ich kann gar nicht fassen, dass es 115 Folgen gebraucht hat, bis wir über dieses Thema mal ausführlich gesprochen haben.
Ach ja, wir haben noch so viele Folgen vor uns.
Ja, wie ist der Ausblick bei der Tobi? Du stehst kurz vorm Urlaub, wir haben es gehört. Jawohl. Du hast noch ein paar Stunden zum Arbeiten und wir nehmen hier gerade deine Mittagspause auf. Also echt Wahnsinn, dass du dafür deine Mittagspause opferst.
Ach, gerne.
Und dann müssen wir hier auch ankündigen, dass wir eine Podcast-Pause machen. Wir machen eine kleine Sommerpause von einem, also wir setzen einmal aus. Diese Folge hier kommt Mitte August online und dann haben wir einmal Pause. Also am 27. August kommt keine Folge raus.
Richtig.
Sondern dann erst wieder 2 Wochen später, ich meine, das ist der 10. September, diese Folge wird die sein, die wir hier bei mir live vor Ort aufnehmen. Ich freue mich schon mega drauf. Und genau, also das heißt, ihr habt einmal 4 Wochen Podcast-Pause sozusagen. Genau, dann muss ich nochmal sagen, in der letzten Folge, glaube ich, oder in der vorletzten, habe ich angekündigt, dass es eine Buchveranstaltung mit Günter Weber geben wird, die nie stattgefunden hat, weil ich konnte es aber nicht mehr zurückholen, weil wir in der Folge oder in der Zeit dann keine Folge aufgenommen haben. Ja. Aber die wird stattfinden, die wird nachgeholt, weil wir waren zu spät dran, wir haben weder Raum noch eine gescheite Musik gefunden für diesen Termin, der mal im Juli angedacht war. Also hier schon mal die Werbung dafür. Ich werde es auf jeden Fall nochmal streuen, wenn es ist gar nicht so einfach, einen Raum in Schwäbisch Hall zu finden, um eine Lesung zu machen. Du glaubst es nicht. Genau, also da wird es was geben, da freue ich mich auch schon voll drauf. Und genau, dann bleibt eigentlich mir nur noch die Frage, Tobi, was backst du als nächstes, obwohl du das, glaube ich, schon halbe beantwortet hast.
Also ich backe was Neues im Backhaus. Ich versuche mich dieses Mal tatsächlich mit richtig Seelen.
Oh ja.
Im Holzbackofen.
Sehr gut.
Bin mal gespannt.
Dinkel, Weizen.
Also Weizen kann ich jetzt muss ich ja Dinkel üben.
Ach stimmt, da war was.
Ich ganz stolz irgendwann an dem Punkt, wo ich das habe, so nach, ich weiß nicht, 5 Jahren, 6 Jahren, habe ich jetzt dein Rezept aus der Backstube auf dem Stand, wo ich denke, so jetzt sind die Seelen gut und dann erzählst du mir, ach, da sind wir schon lange drüber, das Ganze mit Dinkel. Und ich dachte, na super, jetzt fängst du wieder von vorne an. Ganz so schlimm ist zum Glück nicht. Aber ja, Seelen ist bei uns ein Riesenthema. Das kommt im Backhaus total gut an, vor allem auch bei den Kindern. Und weil man das halt auch auf die Hand weg gleich lauwarm noch so essen kann, super.
Mega.
Und bei uns alle in der Familie lieben Seelen. Meine Schwiegermutter kommt am Samstag extra auch ins Backhaus.
Grüße.
Ja, richtig gerne aus. Also das wird quasi mein Versuch am Samstag werden und ansonsten standardmäßig natürlich Ruchmehlbrot und ein Hefezopf bzw. ein Nusszopf dann im Nachgang steht bei mir jetzt unmittelbar so an. Oder ich habe jetzt gelernt, Seelen heißt ja nicht bei allen. Es gibt ja auch den Begriff Priegel dafür,
Je
weiter man Richtung Ostalb
kommt. Weil die Form beim Priegel noch ein bisschen anders ist. Die Seele ist ja eigentlich die klassische, relativ lang. Und die Priegel ist ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es ganz, ganz ähnlich.
Ja.
Und interessant war, wir haben die Bäckerei, wo ich vorher erzählt habe, die wir anguckt haben, die waren im Allgäu. Und das ist ja auch so eine Seelengegend. Und der hatte da echt in seinem Kühlhaus, ich weiß nicht, 15 waren das Seelenteig. Ich war so minimal neidisch mit unseren 3 Eumerle da am Tag. Ich bin jetzt gespannt auf Mittwoch, weil ich fühle mich schon auch ein bisschen unter Druck, weil...
Ach komm.
Also bei uns ist natürlich auch hier und da. Und gerade kämpft man tatsächlich so ein bisschen mit die Seele. Die waren das letzte 2, 3 Tage nicht so schön.
Okay.
Das hat mich ein bisschen genervt. Also ich hoffe, dass wir das bis Mittwoch, bis du kommst, im Griff haben.
Also es wird spannend, weil ich beschlossen habe, ich habe ja mir damals, als ich das erste Mal bei dir war, so ein kleines Büchli gemacht mit ganz vielen Fotos und wie der Teig ausgesehen hat und Rezepten und so. Ich werde es mitbringen und ich werde es fortführen. Und dann können wir ja mal vergleichen, was in der Zeit sich getan hat.
Ich weiß, dass der Croissant-Teig in deinem Büchli auf jeden Fall ganz grausam aussieht, weil er so verhautet ist irgendwie. Leider macht man
mittlerweile
keine Croissant, aber... Du wirst ja gebacken auf jeden Fall. Wir produzieren zwar keine, aber...
Ich bin gespannt.
Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird eine coole Folge, die wir dann im Anschluss aufnehmen. Und dann seid ihr in Urlaub entlassen. Und dann haben wir auch nur noch 3 Tage und machen Urlaub.
Genau.
Und dann wird es eine kleine Pause geben. Und wir hören uns dann Anfang September wieder. Ich freue mich drauf. Und in diesem Sinne, glaube ich, war es das für heute.
Du hast noch nicht gesagt, was du als nächstes backst.
Ah, du hast mir nicht gefragt.
Ja, deswegen frage ich das jetzt.
Was backe ich als nächstes? Pass auf, morgen ist Donnerstag. Morgen ist Freitag.
Freitag.
Freitag ist Freitag. Wahrscheinlich wird es auch tatsächlich auf... Also wenn ich komme, wird es wahrscheinlich Seele aufgearbeitet oder Kochertaler.
Aha.
Wahrscheinlich wird es auf die 1 von den 2 Sachen auslaufen. Oder wenn es ganz eng ist, kann das sein, wir müssen den Teig Brezeln reinschieben, weil wir so im Moment ein bisschen in der Luft hängen, weil wir nicht richtig wissen, wie viel wir produzieren sollen und die Tage doch recht unterschiedlich sind. Und heute lief jetzt besser als gestern. Vielleicht sind die Brezeln zu knapp, dann müssen wir vielleicht ein paar Brezeln machen. Übrigens hat er mir große Qualitätsprobleme bei Brezeln. Oh, das darf ich jetzt gar nicht öffentlich sagen eigentlich, aber naja. Die Kunde wird das eh gemerkt haben. Wir haben echt Schwankungen bei den Brezeln gehabt. Die haben jetzt wieder im Griff. Würde ja auch zu weit führen. Aber ich habe festgestellt, die Mehlwerte sind einfach beim 5,50er wahnsinnig wichtig und auch sehr schwankend im Bio-Bereich. Ich habe seither immer so ein bisschen die Fallzahl im Blick gehabt und habe mit Malz ein bisschen gegengesteuert, wenn die extrem hoch war. Das heißt, die Aktivität des Mehls relativ schwach war. Und jetzt haben wir aber festgestellt, dass der Feuchtkleberanteil auch relativ schwankend ist. Und dass wir da teilweise auch noch jetzt bei den Brezeln im minimalen Anteil Weizenkleber zugebe. Und also wenn es dann wieder funktioniert, macht es Spaß, weil man hat wieder was gelernt. Aber wenn du
Okay.
da 2, 3 Tage am Stück merkst, oh nee, die Brezeln sind irgendwie nicht so,
Ja,
richtig
klar.
nervig. Also du wirst
Gut.
schon hoffentlich am Mittwoch gescheite Brezeln kriegen.
Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ich freue
Und
mich.
Schwaberfest natürlich von der Oeschinger Metzgerei.
Unbedingt. Da kann er fast die Maultasche selber mitbringen.
Wir haben erst gestern wieder Lieferung gekriegt.
Ah, okay. Ja, dann.
Sehr, sehr cool. Lieber Tobi, vielen
Sehr
Dank.
schön.
Es hat mir viel Spaß
Ingmar, dir auch
gemacht.
vielen
Wir
Dank.
sehen uns nächste Woche und unseren
Genau.
Hörerinnen und Hörern hier schon mal einen schönen Sommer. Die nächste Folge nehmen wir zwar nächste Woche online auf. Oh, nehmen wir nächste Woche auf hier. Ich bin echt urlaubsreif. Aber sie kommt erst im September online und wir freuen uns, wenn es dann weitergeht. Und dann sind wir nämlich schon
Genau.
direkt in der Zwiebelkuchenzeit. Und ich habe heute gelesen,
Ja,
dass die
sensationell.
Lebkuchenproduktion im Moment in der Industrie auf dem Höchststand ist. Also von dem her,
Cool.
es wird Weihnachten.
Ja, dann.
Schöne Grüße.
Ich wünsche dir was. Euch
Ciao,
auch. Bis
ciao.
dann. Ciao.